Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen und weiteren Folge im Jahr 2026. Und ich habe mir gedacht, während es bei uns noch grau und trist oder gerade war es ja auch eine längere Zeit schön weiß ist, aber vor allem kalt, dachte ich, schauen wir mal dahin, wo es etwas wärmer ist und machen uns mal so ein bisschen auf und sind neugierig und schauen mal in das Land Simbabwe. Und zusätzlich dazu habe ich mir gedacht, es ist ja das Jahr der Landwirtinnen. Wir wollen ja die Frauen in der Landwirtschaft zeigen. Und deswegen dachte ich, passt es umso besser, dass ich mit einer Landwirtin spreche, die aktuell in Simbabwe lebt und auf einem Betrieb arbeitet. Und ich habe mir gedacht, sie wird uns das Land ein bisschen vorstellen und wir dürfen ein bisschen was über Simbabwe und die Landwirtschaft dort lernen. Ja, für diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, mein Name ist Maja Mokwitz. Ich habe noch einen zweiten Podcast. Vielleicht kennt ihr mich ja von dem Podcast. Der heißt 63 Hektar mit dem NDR. Den findet ihr in der ARD Audiothek. Ansonsten, ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und freue mich hier immer Einblicke zu geben in die Landwirtschaft mit meinen unterschiedlichsten Gästen und auch zu zeigen, wie vielfältig die Landwirtschaft ist. Ja, und da möchte ich auch schon starten mit meinen drei flotten Einstiegsfragen. Und von dir möchte ich wissen, eher Wildtiere gucken oder eher Wildtiere vertreiben auf der Farm?
Auf der Farm eher vertreiben.
Aber hast du schon mal ein Wildtier gesehen?
Ja, also größtenteils Affen und dann haben wir auch noch ein paar Schlangen. Die habe ich aber zum Glück gar nicht gesehen.
Ja, na gut, die würde ich auch gerne lieber vertreiben. Große Freiheit und Weite oder eher Familie und Freunde vermissen? Welches Gefühl ist gerade bei dir stärker?
Ich würde sagen, es ist immer so 50-50, aber ich muss sagen, dass ich immer noch jedes Mal, wenn ich nach Hause fliege, im Flugzeug schon das Knatschen anfange. Deswegen, ich glaube dann doch eher große Ferne.
Lieber jeder Tag ist ein neues Abenteuer oder bitte einfach mal einen normalen Tag haben?
Jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Und das ist immer irgendein Chaos. Also ein normaler Tag wäre auch mal ganz nett, aber irgendwie auf Dauer wäre das, glaube ich, auch langweilig.
Sehr schön. Ja, liebe Carla, wie schön, dass du Zeit gefunden hast für diese Podcast-Folge und wie schön, dass du uns Einblicke gibst in Simbabwe. Stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du?
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Wir haben das ja irgendwie vor 2 Jahren schon mal so angeschnitten, bevor ich nach Sim gegangen bin. Und ja, genau. Ich bin Carla, ich bin 23, ausgebildete Landwirtin. Ich komme aus NRW, studiere momentan Agrarmanagement im Fernstudium. Seit knapp über einem Jahr und ich bin 2024 nach Simbabwe ausgewandert.
Wow.
Spontan.
Mehr oder weniger spontan, hast du gerade gesagt?
Ja.
Ah ja, da will ich natürlich auch gleich noch mehr dazu wissen. Und erzähl uns, wie bist du mit der Landwirtschaft verbunden? Also was hat dich dazu bewegt, dass du Landwirtin geworden bist?
Also wir haben zu Hause keinen richtigen Betrieb. Mein Papa oder meine Eltern haben damals den alten Hof von meinem Uropa gekauft und wir hatten schon immer Pferde da. Mein Papa ist aber Landwirtschaftsmeister und auch immer in der Landwirtschaft tätig gewesen, eher im vor- oder nachgelagerten Bereich, aber dadurch bin ich halt schon früh da irgendwie reingerutscht. Er hat auch damals viel Urlaubsvertretung für Freunde gemacht. Ich war irgendwie mit 5, 6 schon viel im Melkstand. Wir kommen aus einer Milchviehregion. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich wollte eigentlich immer Tiermedizin studieren, habe auch super viele Praktika gemacht. Und ich war aber auch zu faul für die Schule, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mit 15 dann einen Ferienjob gesucht, habe dann auch auf dem benachbarten Milchviehbetrieb angefangen. Und dann habe ich gedacht, okay, Tiermedizin für Rinder vielleicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, nee, ich möchte gerne eine Ausbildung machen. Und mein Papa hat immer gesagt, also zum Tierarzt schon, such dir doch was mit vernünftigen Arbeitszeiten und Wochenendarbeit und so. Und dann habe ich irgendwann, hat er mich mal zur Arbeit gefahren und ich war so, Papa, ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte eine Ausbildung zur Landwirtin machen. Und dann hat er nur gesagt, ja, das meinte ich damit jetzt eigentlich nicht. Aber er konnte ja auch nichts dagegen sagen, weil bei ihm und seinen Eltern war das genauso. Und genau, dann habe ich meine Ausbildung gemacht und dann ja, ging die Reise weiter.
Ja, schön. Und wo erwische ich dich jetzt gerade? Wie kann ich mir das da um dich herum vorstellen?
Also jetzt gerade ist es ja leider schon dunkel. Eine Stunde voraus, aber nur in der Winterzeit, weil wir keine Zeitumstellung haben. Ja, ansonsten habe ich hier, gucke ich gerade aus meinem Wohnzimmer auf meine Terrasse und davor habe ich ein wunderschönes Bergszenario mit Resten von Sonnenuntergang. Genau. Und wir waren heute auf dem Feldtag in der Stadt und danach bin ich natürlich zur Feierabendzeit noch meinem Chef über den Weg gelaufen und habe dann noch 1,5 Stunden im Tabaktunnel verbracht. Deswegen mussten wir auch leider noch mal kurz verschieben.
Dazu will ich natürlich auch gleich noch viel mehr wissen zum Tabakanbau. Und ich wollte gerade sagen, kannst du mal die Kamera wenden, damit ich nicht dich sehen muss, sondern den schönen Sonnenuntergang? Nein, Spaß. Du hast ein paar Tattoos, falls ich das kommentieren darf. Hast du da schon irgendwas mit Afrika verewigt?
Tatsächlich habe ich nach meinem ersten Mal hier mir hier so einen Elefanten und eine Giraffe. Ich weiß nicht, ob man das sieht.
Oi, jawohl, ja doch, sehe ich. Erzähl uns mal, was hat dich denn grundsätzlich dazu bewegt, rauszugehen, also das Reisen anzufangen und ja, dich für ein Land zu entscheiden und dort auch die Landwirtschaft kennenzulernen?
Also ich war eigentlich immer so jemand, von dem auch meine Lehrer gesagt haben, so die hat irgendwann hier so ihren Biobauernhof in ihrem Kaff. Ja, also ich war so ein, ja, ich will nicht sagen typischer Bauer, aber ich glaube, also ich konnte mir nie vorstellen, alleine vom Hof schon wegzuziehen. Und dann habe ich damals deinen Podcast gehört.
Yay!
Von der Agrarweltreise. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ja schon ganz cool. Und dann hatte ich auch schon einen kompletten Plan mit Neuseeland, Australien und weiß der Geier wo. Und dann kam Corona.
Oh, scheiße.
Also ich habe mein Abi quasi auch, also ich habe 21 Abi gemacht und das war dann gerade so wieder danach, aber ich hatte dann während dem Abi schon meine Pläne wieder umgeschmissen und habe gesagt, ich mache erst die Ausbildung, dann habe ich auch mehr Geld zum Reisen und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, bin das erste Jahr nach Münster gegangen, weil ich was anderes mal noch sehen wollte. Habe da auf dem Schweinebetrieb gelernt.
Auch schon sehr weit weg.
Für mich war das damals super, weil ich hatte gerade meinen Führerschein und ich war nur jedes zweite Wochenende zu Hause und ich musste jedes Mal 2 Stunden fahren, was jetzt echt nicht die Welt ist. Wenn ich heute in Deutschland bin und nach Münster meine Freunde besuchen fahre, dann mache ich das mal eben für eine Nacht.
Ja.
Und dann war es für mich so gefühlt das andere Ende von Deutschland. Genau, und dann habe ich das zweite Jahr wieder zu Hause gemacht in der Gegend und habe da aber. Ja, mir ging es da mental zum Ende hin nicht besonders gut. Ich habe so gerade meine Abschlussprüfung hinbekommen und ich hatte einen sehr guten Freund in meiner Berufsschulklasse, schon in Münster. Da haben wir uns noch nicht wirklich gut verstanden. Und
Klassisch für einen sehr guten Freund, dass es am Anfang immer so ist. Wer ist er eigentlich?
genau. Und er war halt auch 10 Jahre älter als alle anderen. Also er hat quasi nach dem Studium die Ausbildung gemacht. Und er ist dann aber auch mit mir in Bonn gewesen, das zweite Jahr. Das wussten wir beide irgendwie nicht so richtig. Er kam am ersten Schultag in die Klasse und war so, ah, du bist auch hier. Und dann saß er neben mir. Wir hatten auf jeden Fall nachher zusammen eine Lerngruppe und er hat irgendwann gesagt, so, ja, ich habe da einen Freund im Osten, Brandenburg, und hast du nicht Bock, nach der Ausbildung für ein paar Wochen einfach mal raus und vielleicht geht's dir dann besser und probier das doch mal aus, ruf den mal an. Und dann habe ich das gemacht und bin dann nach der Ausbildung für 3 Monate nach Brandenburg gegangen. Und wie es der Zufall wollte, habe ich dann da, also einer von den anderen Erntehelfern, wir hatten dann da irgendwie so einen Abend bei mir in der Wohnung mit ein paar Leuten, also mit ein paar von den Erntehelfern. Und er kommt aus Simbabwe, er ist der Sohn von meinem Chef. Und für ihn, weil ich ja auch dann 24 dann aber noch nach Kanada unbedingt wollte, mein Papa hat da auch Freunde, die mir das dann da ermöglicht haben. Und dann haben wir so drüber gesprochen und dann meinte er so, ja, wir haben eine Farm in Sim, warum kommst du uns nicht mal besuchen, so kannst Praktikum da machen. Ja, und dann habe ich meine Mama angerufen und ihr das erzählt und sie war so, also, wenn du das nicht machst, brauchst du Weihnachten nicht nach Hause kommen.
Sie unterstützt Abenteuer.
Ja, auf jeden Fall. Sie ist früher auch selber viel gereist und sie hat mich auch schon hier besucht letztes Jahr. Und
Cool.
ja, dann haben wir das dann gemacht direkt im Januar. Ich wollte 6 Wochen bleiben, war 9 Wochen hier und war dann noch in Schweden und in Kanada danach.
Ist auch eine, ja, Weltreise will ich jetzt nicht sagen, aber warst auch schon ordentlich unterwegs. Cool.
Ja, zumindest eine kleine, ne?
Ja.
Musste dann schon noch irgendwie drin sein. Und dann, genau, sind, ja, ich war zu Hause und meine Mama meinte so, nee, irgendwie bist du hier nicht so glücklich und wenn du zurück willst, dann geh doch zurück. Und ich hatte aber schon mein duales Studium eigentlich fest und meine Arbeitsstelle und alles. Und sie meinte so, ja, aber das ist ja im Oktober, wir haben jetzt April.
Und hast dann noch Zeit?
Ja, und dann habe ich die Uni angerufen und sie so, gar kein Problem, wir können das auch auf Fernstudium umschreiben. Dann habe ich meinen Chef hier angerufen und war so, hallo, hast du einen Job für mich? Und er so, ja, wann willst du kommen? Ich so, Oktober. Er so, ja, machen wir, wir finden schon was. Komm halt mal hier hin. So, alles klar, machen wir. Und dann haben wir das so gemacht.
Schön, also ich merke, du konntest deine Pläne, die eigentlich schon so standen wie zu studieren, nochmal umwerfen und hast einfach angerufen und das klang jetzt auch nicht kompliziert. Und du hast auch in Simbabwe ein Jobangebot bekommen.
Also es war so ein, ja, du kommst hier hin und dann gucken wir mal, was wir finden, aber du kannst kommen.
Okay.
Und hab, also es waren ja noch 5 Monate, bis ich dann wirklich hier rüber geflogen bin. Ich habe dann immer noch nicht wieder von ihm gehört. Als ich das erste Mal angerufen habe, der ging ja nicht ran und dann bin ich mit meiner Mama einkaufen gefahren. Er hat mich angerufen, als wir gerade mit im Supermarkt standen und dann haben wir so in 2 Minuten war das so ein Hi, ja, können wir machen. Das war also ziemlich das Gespräch und ich stand so im Supermarkt und ich guck so meine Mama an und ich war so, ich gehe zurück nach Sim. Ja. Ja, dann kam Oktober und irgendwie habe ich immer noch nicht so richtig was gehört und dann meinte er so, ja, wann willst du fliegen? Ich so, ja, keine Ahnung, am liebsten gestern. Und dann bin ich halt einfach hingeflogen, habe dann erstmal so 2-3 Wochen ein bisschen wieder so praktikumsmäßig Aufgaben gemacht. Und dann habe ich dann mein Jobinterview gehabt nochmal und dann auch meinen Job bekommen.
Ja, cool. Und wenn ich dazu eine Frage stellen darf, dann ist das auch ein bezahlter Job? Und ist das dann ein bezahlter Job nach den Verhältnissen da, wo du dann da auch dann gut leben kannst oder akzeptabel von leben kannst?
Ja, also ich kann auf jeden Fall gut davon leben. Ich werde nach Standards hier sehr gut bezahlt. Nach Deutschen würde ich wahrscheinlich in Deutschland oder würde ich definitiv in Deutschland besser verdienen. Und davon, also ich habe hier kaum Ausgaben. Ich habe ein Haus. Also eigentlich habe ich ein eigenes Auto. Im Moment habe ich aber ein Farmauto, weil meins mal wieder in der Werkstatt ist. Aber ich kriege auch den Sprit bezahlt und so. Also ich habe eigentlich wirklich nur Essen und was ich mir halt noch gönnen will als Ausgaben. Und ja, ich komme nicht so viel von der Farm runter, weil ich mag auch die Stadt nicht besonders. Deswegen, ja, kann man ganz gut sparen.
Ja, okay. Jetzt wissen wir, wie du da gelandet bist. Jetzt wollen wir so ein bisschen was erfahren. Wie sieht's denn da aus? Wie ist denn die Landwirtschaft vor Ort, wenn du die in einem Satz beschreiben müsstest? Was macht sie so besonders?
Es ist Chaos, aber we make a plan. Immer und für alles. We make a plan. Das ist, glaube ich, so das Nationalmotto. Es ist egal, was das Problem ist, aber irgendwie kriegen wir das hin. Und ja, vor allem so mit Technik oder wo ich gerade gesagt habe, mein Auto ist schon wieder in der Werkstatt. Ich hatte einen Motorschaden, aber wir reparieren das. Kein Problem. Wir nehmen das einfach auseinander und dann wird das wieder. Ich glaube, das beschreibt es irgendwie ganz gut. Also es ist immer viel Hektik, es ist immer viel Chaos, aber irgendwie läuft es trotzdem. Ich sage immer so, mich überrascht hier nichts mehr. Und dann kommt wieder irgendwas, wo ich mir denke, wie haben sie das geschafft oder warum?
Du lernst also Gelassenheit und Resilienz. Dinge, die manche Menschen erst viel zu spät lernen, lernst du schon jetzt. Das ist doch gut. Ja, erzähl uns mal, was wird denn da so exportiert, importiert, damit wir ja so ein Gefühl dafür kriegen, was da auf den Feldern wächst, wie die Viehhaltung da aussieht.
Ja, also hauptsächlich sind wir hier in einer Tabakregion. Allerdings haben wir auch viel Livestock, also viele, ja vor allem Fleischrinder. Das ist ja viel Buran-Zucht. Und
wie nennt sich die Zucht?
Buran, das sind die mit dem Hubbel auf dem Rücken. Dann haben wir relativ viele Blaubeerfarmen inzwischen und teilweise Chili Peppers.
Ja. Und wie ist so der Niederschlag, die durchschnittliche Temperatur, der Boden?
Boden haben wir sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben, unsere Farm ist zum Beispiel aufgeteilt in 7 Sections und in jeder Section haben wir mindestens 3 verschiedene Böden. Also wir haben von Sand bis Lehm quasi alles. Niederschlagsmäßig sind wir so zwischen 800 bis 1000 Millimeter im Jahr. Allerdings zum Beispiel auf der anderen Seite, das ist H-Section, Da haben wir viel, viel mehr. Also wir sind jetzt schon bei 1200 dieses Jahr. So Durchschnittstemperatur würde ich sagen 25 Grad. Regenzeit immer noch warm, aber halt nass.
Na, du sitzt da gerade top und sitzt in deinem Haus und sieht wärmer aus. Also es sieht warm aus, sieht jetzt nicht ungemütlich aus bei dir.
Nee, überhaupt nicht. Also es wird schon nachts ein bisschen kühler durch den Regen natürlich, aber wir haben ja, also im Juni und Juli haben wir Winter. Da wird's nachts auch mal um die 5 bis 8 Grad. Also da ist morgens schon dann sehr kühl, dann gehe ich auch mit Jacke raus. Aber grundsätzlich ist es warm. Im Sommer wird's, also es ist so Oktober, da wird's dann auch mal 30, 32, 33 Grad. Genau, so.
Und die Sprache, die ihr vor Ort sprecht, ist Englisch.
Ja, Englisch größtenteils. Also natürlich, ich sowieso, ich bin noch nicht so im Shona drin, aber die Landessprache hier ist Shona. Und ich versuche zu lernen. Ich gebe mir Mühe. Unsere Mitarbeiter sprechen alle Shona, aber die meisten sprechen auch ganz gutes Englisch. Und viele von denen versuchen mir das immer so ein bisschen Tag für Tag beizubringen.
Okay, dann hol uns mal mit auf deinen Betrieb. Also was ist das genau für eine Farm? Jetzt hast du ja so ein bisschen so Landwirtschaft allgemein erklärt, aber was ist das genau für eine Farm, auf der du jetzt lebst? Wie viel Hektar, würde jetzt der Ackerbauer erstmal fragen?
Genau, da fängt es schon an. Das ist nämlich schon wieder eine sehr schwierige Frage. Wir haben auf dieser Farm, also wir haben ja einen österreichischen Inhaber und das ist eine, also wir haben ja nicht mehr so viele weiße Farmen hier im Land durch den damaligen Krieg und deswegen, also es gab ja diese Landenteignung. Die Farm an sich hat circa 20.000 Hektar. Anbauen tun wir aber nur ungefähr 1.000. Also was an Nutzfläche? An Nutzfläche selber haben wir ungefähr 5.000 Hektar. Da sind noch ein paar Zwischenfrüchte bei und viel Grasland auch, was für die Kühe drauf geht. Wir haben eine Kuh-Section. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, haben wir 7 Sections hier. Das ist A, B, C, D, F, H, I und L.
Sind das denn so Qualitäten oder ist das quasi die Nutzung, die damit beschrieben wird?
Das ist einfach nur welche, also das ist quasi, sind es verschiedene Standorte.
Ah, okay.
So auf diesen 20.000 Hektar verteilt. Und A-Section gibt es so nicht mehr, das ist jetzt unser Headquarter, also da sind die Büros und die Werkstatt. Und überall in jeder Section gibt es auch den Compound, also das Dorf, wo die Mitarbeiter leben. Und
jede Section hat ein eigenes Dorf quasi.
Genau. Und jede Section hat eben auch einen eigenen Manager. Und dann haben wir eben noch den Managing Director. Und genau, der hat halt so den ganzen Ackerbauüberblick.
Und wie viele Mitarbeiter sind dann da?
Insgesamt haben wir so 1.500 bis 2.000. Das kommt auf die Saison an.
Ah, und sind das dann, ich versuche es ein bisschen besser zu verstehen, auch ganze Familien oder eher nur die Vaterfigur oder nur die Mutter, also?
Sehr unterschiedlich, also meistens Familien. Die Frauen zum Beispiel sind viel bei mir im Packshed über die Blaubeer- und Erbsensaison. Und die Männer machen, ich würde gar nicht mal sagen, dass die Männer mehr Feldarbeit machen. Das ist eigentlich ganz gut aufgeteilt. Also da hat man von allem was. Und ja, dann viele haben halt ja auch immer noch wirklich viele Kinder pro Familie. Also wir haben absolut keine Kinderarbeit hier, aber eben halt alle hier. Also wir haben auch 2 Schulen auf der Farm und können halt somit garantieren, dass auch jedes Kind in die Schule gehen kann. Es gibt viele Eltern, die das auch nicht möchten, aber es ist für jeden möglich und es ist kostenlos. Wir haben auch eine Klinik auf der Farm, also es ist einfach eine Arztpraxis, aber da haben wir auch ganz gute Versorgung. Wir sind auf jeden Fall eine der größten Farmen, ja. Normalerweise sind die kleiner, aber wie gesagt, haben wir halt auch nur diese 1000 Hektar wirkliche Anbaufläche an Dingen, die wir exportieren und nutzen. Hm.
Weil ich persönlich war noch nie in Simbabwe. Ich war nur in Kenia und in Südafrika und ich würde sagen, dass diese Länder ja weiterentwickelt sind als Simbabwe. Und da waren die Betriebsstrukturen 1,6 Hektar pro Betrieb. Okay, lass uns nochmal auf die Betriebszweige von deinem Betrieb schauen. Da habe ich dich jetzt voll aus dem Konzept gebracht, aber das möchte ich jetzt noch einmal verstehen. Was wird da alles angebaut?
Genau, also größtenteils haben wir Tabakanbau, also wir sind ja unter den Top 10 der tabakanbauenden Länder weltweit und Tabak ist hier einfach wirklich auch der größte Einkommenszweig. Haben aber jetzt auch auf Blaubeeren umgestellt seit, ich glaube, 2019. Und wir haben eben circa 500 Hektar Tabak auf 6 Sections, beziehungsweise 5, die eine, oder sind 2, die wir sind ein bisschen zusammengelegt. Dann haben wir 30 Hektar Blaubeeren, was aber noch ausgebaut werden soll in den nächsten Jahren.
Wow.
Auch hier einfach momentan wirklich gut läuft, wo wir auch jetzt wirklich drauf setzen. Nebenbei haben wir dann noch ein bisschen Weizen und Mais. Das meiste wird hier lokal verkauft. Der Mais geht auch an die Mitarbeiter und ja. Und dann hatten wir eine Saison Chili Peppers ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Das haben wir dann wieder gelassen. Und bis vor ein paar Jahren war auch die Citrus Section noch sehr groß, also Zitronenanbau. Ist hier in der Region tatsächlich auch noch sehr verbreitet. Gibt es auf unserer Farm aber nicht mehr. Genau. Aber so größtenteils sind wir eigentlich vom Tabak noch abhängig. Und da wollen wir eben jetzt ein bisschen auf die Blaubeeren setzen und dann mal schauen.
Weißt du, wohin der Tabak exportiert wird?
Ja, der Tabak geht größtenteils nach China, weil hier sehr, sehr viele Chinesen angesiedelt sind mit riesigen Firmen. Also auch wenn man durch die Stadt fährt, dann sieht man das sehr deutlich, doch teilweise. Die Blaubeeren gehen größtenteils nach Asien, Europa und England. Bin ich ja auch viel im Export tätig und also wir haben sehr viele niederländische Kunden und halt auch zum Ende der Saison viel nach Asien.
Bevor ich gleich mehr zum Tabak frage, weil ich das schon wieder zu interessant finde, möchte ich einmal, weil ich glaube, das ist die Hörer hier interessiert, die jetzt hier zuhören, die sich jetzt fragen, was ist denn jetzt Ihre Aufgabe? Was macht Sie denn da? Genau, was ist denn dein Aufgabenbereich?
Ich habe angefangen als Systems Optimization. Also ich mache quasi Projektmanagement für alles, was meine Chefs sich gerade ausdenken. Ich implementiere ganz viele neue Sachen. Ich habe im ersten Jahr sehr viel Security-Sachen gemacht, Diebstahl, Sicherung für Bewässerung und solche Sachen, für die Häuser, die haben wir ausgestattet und Tracking für unsere LKWs und eben solche Dinge.
Aber Diebstahl intern oder Diebstahl von extern?
Da kommt immer ein bisschen drauf an, aber auf jeden Fall auch viel intern, leider. Genau. Und dann wollte mein anderer Chef mich aber im Packshed haben. Und deswegen bin ich jetzt über die Saison, also quasi von April, Mai bis Mitte November, Exportmanager. Also ich mache Verpackung und Export. Ich habe da quasi den Überblick, dass alles anständig vom Feld ankommt. Ich muss die Kühlkette einhalten. Ich schreibe Dokumente. Wir verpacken, ich nehme die Bestellungen an. Ich muss kontrollieren, dass es alles anständig verpackt wird, je nach Verpackungsform und dass es alles anständig rausgeht. Wir haben jetzt neuerdings nicht mehr nur unsere eigenen LKWs laufen, sondern auch Speditionen, die direkt zum Flughafen gehen. Da muss ich gucken, dass wir von unserer Seite aus alles mit der Kühlkette gut hinbekommen. Wir haben letztes Jahr den Packshed und das Kühlhaus noch ausgebaut. Und genau, das ist jetzt so meine Hauptaufgabe. Und wie gesagt, neben Saison mache ich dann Projektmanagement für alles, was
Cool,
anliegt.
das hört sich bei euch alles sehr fortschrittlich an mit Kühlkette und ja, generell einem Kühlbereich, den ihr kontrolliert bestimmen könnt. Das hätte ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt, ehrlicherweise. Aber wie viel Handarbeit steckt dann wir müssen jetzt mal bei einem Produkt bleiben, im Tabak zum Beispiel?
Überall sehr viel. Also natürlich, wir haben Trecker hier. Die Höchstleistung unserer Trecker beträgt 90 PS. Alles sehr anders zu, was ich vorher gemacht habe. So, also wie gesagt, Bodenbearbeitung, Aussaat, das macht man schon. Wobei die Aussaat beim Tabak nicht. Wir haben Setzlinge. Und dann, ja, also da fängt die Handarbeit an. Dann, ja, Pflanzenschutz haben wir auch kleine Sprühmaschinen, aber wir machen viel Vitamingaben und das wird auch von Hand gemacht. Also man fährt quasi mit einem kleinen Tankfass hin und dann, was sind so, ich würde sagen, 2000 Liter, Jeder bekommt einen Eimer und einen kleinen Becher und damit werden dann quasi die Vitamine an die Pflanze gebracht. Ja, dann geht's weiter beim Reapen, beim Ernten. Mir fehlte gerade das Wort.
Du Local, du.
Anstrengend. Ich fühle mich immer wie so eine Australien-Lisa. Genau, und bei der Ernte, die Blätter werden auch einzeln von Hand geerntet und dann an Clips gehangen. Die Clips werden dann auf ein Trolley geladen, das ist quasi so ein Metallgestell. Und dann werden die mit dem Trecker zur Section wieder gefahren und da dann in die Tunnel geladen. Und ja, das ist auch aber alles Handarbeit. Also die Tunnel, das ist auch nichts groß mit Technik. Das sind einfach alte Ziegelsteingebäude. Da ist sehr hohe Luftfeuchtigkeit und bis zu 70 Grad. Also die starten bei 40, gehen bis 70 hoch. Und da wird der Tabak dann eben schon getrocknet, weil er ja nicht brüchig werden darf. Und dann nachher eben auch wieder von Hand sortiert und in kleine Ballen gepresst. Und dann, ja, geht der nach
China. Wie wächst denn so, beschreib mal die Pflanze, die Tabakpflanze, wie die aussieht. Wie wächst die? Wie hoch wächst die? Wie sieht die aus?
Die Pflanze selber wird schon relativ hoch. Wir gucken halt, man fängt von unten an zu ernten und dann immer die einzelnen Blätter, je nachdem, was als erstes reif ist. Und sie darf halt nicht zu hoch werden, weil ab, lass mich nicht lügen, 18 Blättern Höhe wird sie runtergeschnitten, damit die Energie eben nicht weiter in diese kleinen oberen Blätter geht, sondern die Blätter schon reif werden. Und wenn wir jetzt nicht direkt umbrechen, also die ersten Länder, die jetzt fertig geerntet sind, da sieht man schon, dass der Tabak einfach weiter wächst. Es sind zwar keine Blätter mehr dran, nur noch ganz kleine oben und dann kriegt es so eine Blüte auf. Sieht aber eher aus wie sehr großes Unkraut.
Okay. Ja, spannend. Okay, eine weitere interessante Kultur, die ihr anbaut, sind Zuckererbsen. Wie viel Handarbeit bzw. technischen Fortschritt gibt es da?
Auch nicht viel Technik tatsächlich. Also ich glaube, man kennt ja so die Zuckerschoten, die man so im Garten hat. Also ich weiß, meine Mama hatte früher welche an der Terrasse, die ranken irgendwo hoch. Hier haben wir eben hohe Pfähle mit Netzen, wo die dran wachsen. Dann haben wir zwei verschiedene Sorten, einmal Marshtu und Sugarsnaps. Die Sugarsnaps sind ein bisschen breiter und billiger, würde ich mal sagen. Und schmecken auch ein bisschen besser, die sind ein bisschen süßer. Und dann, genau, wird das auch alles von Hand geerntet. Und es muss eben auch immer geguckt werden, dass die Netze noch anständig hängen und dass die Pfähle nicht umfallen. Da wird halt auch schon früh vorbereitet. Das wird auch alles von Hand aufgestellt und gepflanzt. Und dann gepflanzt wird mit dem Trecker tatsächlich. Wir haben eine, weiß nicht, wie man es nennt, aber Zuckererbsen-Legemaschine.
Ja, wahrscheinlich. Im Deutschen wäre das wahrscheinlich genau so ein langes Wort.
Genau. Und dann, das wird auch auf so kleinen Dämmen gemacht, dass das einfach in den richtigen Reihen wächst. Danach werden dann die Netze gespannt und dann auch eben wieder von Hand geerntet. Und da hat auch wieder jeder seinen Eimer. Und dann hat man eben ein Ziel pro Tag, was jeder Arbeiter eben machen muss. Wie viel Kilo? Das variiert immer ein bisschen nach Saison, wie weit wir in der Saison sind.
Gibt's da Erntefenster oder kann man das in unterschiedlichen Fenstern ernten im Jahr?
Ja, doch. Also wir haben schon Erntefenster, weil es eben mit der Bodentemperatur bei der Aussaat passen muss. Und das ist eben, wenn es noch ein bisschen kühler ist. Wir haben die Zuckererbsen wachsen quasi über den Winter. Oder wir starten so im Mai und da wird es halt schon kälter. Juni, Juli ist dann eben wirklich Winter. Also da ist es nachts auch wirklich kühl und tagsüber so um die 20 Grad. Aber es darf halt für die auf jeden Fall nicht zu warm sein.
Okay. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht, quasi Alltag, was es ja nicht so richtig gibt, aber du kannst es ja mal probieren.
Ja, also momentan, wenn ich jetzt nicht im Packshed bin, dann bin ich von morgens bis abends im Packshed, dann gehe ich schlafen und dann fahre ich wieder zur Arbeit.
Super!
Genau, aber jetzt so momentan, meine Off-Season, bin ich jetzt gerade morgens in der Tabakkontrolle. Ich fahre durch alle Sections, guck die Tunnel an und die kleineren Trocknungsanlagen. Ich guck, wie die Sortierung läuft und habe da ganz viele Punkte, wo drauf geachtet werden muss. Und das muss ich dann eben meinem Chef berichten, damit wir das alles ein bisschen optimieren können. Und nachmittags arbeite ich dann im Büro an meinen Projekten, die ich gerade so mache.
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hast du denn da auch Social Life? Wie sieht das aus?
Wir haben ein sehr schönes Social Life. Genau, also wir fahren sonst, ob das jetzt in der Woche ist, natürlich eher am Wochenende, aber auch schon mal sonst, abends auf den Berg hoch und dann trinken wir da ein paar Bier oder andere Getränke und machen Lagerfeuer oder wir fahren an den See und wir fahren angeln und schippern ein bisschen im Sonnenuntergang rum. Man kann ja auch ganz gut schwimmen gehen. Wir haben keine Krokodile. Und sonst einmal Lieblingsplatz ist unser großer Damm, unser Staudamm. Und da bin ich eigentlich am liebsten. Und da machen wir gerne mal Sonntagsbrunch oder Nachmittagsgrillen. Also wir haben ja hier auch Braai. Das ist eigentlich, glaube ich, südafrikanisch. Aber das, ja, ist einfach Grillen. Und da bringt eben einfach jeder seine eigenen Getränke und sein eigenes Essen mit. Und dann kann man da mal einen ganzen Tag aushalten. Manchmal campen wir auch samstags auf sonntags. Dann haben wir ein paar Leute in meinem Alter aus der Stadt zum Beispiel da. Genau, und dann, ja.
Schön. Und letzte Frage noch zum, da möchte ich natürlich auch wissen, was ihr da so esst. Wie sieht denn da so, was ist da so typisch? Was wird gefrühstückt?
Brot.
Ehrlich?
Tatsächlich Weißbrot mit Butter. Das wird gefrühstückt und dann gibt's Tee. Man ist hier ja doch immer noch sehr britisch kolonialisiert. Jeder trinkt hier Tee. Wir trinken schwarzen Tee mit Milch und Zucker und dazu gibt's ein Weißbrot-Sandwich mit Butter. Aber ansonsten
alles, was man braucht.
Ja. Genau. Und ansonsten haben wir natürlich noch Saza. Das ist der typische Maisbrei. Und den isst man mit so Grünkohl und ein bisschen Chicken. Und das ist eigentlich auch immer ganz lecker. Ich esse es eigentlich auch gerne. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich im Packshed bin, ich hatte mal wieder einen Tag kein Auto. Da sind wir auch wieder beim Auto. Aber war kaputt. Ich konnte auf jeden Fall nicht zum Mittagessen fahren. Und meine Vorarbeiter haben dann ihr Mittagessen mit mir geteilt. Das fand ich super süß. Und seitdem haben wir dann jeden Morgen zusammen auch gefrühstückt. Und es hat sich einfach so etabliert bei uns.
Oh, schön. Und wird viel Fleisch gegessen oder eher wenig Fleisch?
Eher wenig, glaube ich. So im, also verbrauchstechnisch wenig. Aber viel Chicken. Ich habe jetzt auch selber Broiler. Aufzucht. Und das ist ein ganz gutes Business, muss ich sagen. Also das läuft wirklich gut. Hier hat auch jeder so ein paar Hühner irgendwie im Garten, ob für Eier oder eben zum Essen. Ein paar Leute haben auch Kühe im Garten und weiß der Geier. Also jeder hat hier so ein bisschen auch sein eigenes Gemüsebeet oder
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb nochmal ein Betrieb im Betrieb im Betrieb.
Genau. So nämlich.
Wir hatten es ja zu Beginn schon zu den Wildtieren da. Das klingt ja irgendwie immer so romantisch, wenn man, keine Ahnung, bei der Arbeit gefühlt eine Giraffe sieht. Aber was bedeutet das eigentlich bei euch jetzt? Also ist das wirklich, machen die wirklich Schäden?
Ja, also wir haben viele Affen, Baboons. Das sind so pavianartige Affen. Also wir haben große Affen und wir haben kleine Affen. Und die können auch einbrechen, die können auch gerne Essen klauen und eben auch natürlich in den Pflanzen, gerade bei den Blaubeeren. Diebstahl ist groß, also wir haben da auch immer Guards, die die meisten Tiere von den Pflanzen fernhalten. Wir haben auch Schlangen.
Wie denn?
Die werden verscheucht, also die sind relativ schissig. Wenn man an denen vorbeifährt, dann laufen die auch weg. Also wir haben, ja, also wenn du klatscht, dann sind die auch weg. So, die sind da jetzt nicht so, die haben dann doch genug Futter noch irgendwie im Wald, glaube ich. Aber bei Schlangen zum Beispiel, wobei das mehr für den Schutz der Arbeiter ist, weil wir auch hier schwarze Mambas haben und solche Dinge, die wohnen gerne mal unter den Netzen von den Blaubeerdämmen, wo die Büsche quasi drin gepflanzt werden. Das heißt, wenn da Leute arbeiten, dann laufen auch immer mindestens zwei Leute mit einer riesigen Peitsche darum. Und ich hatte jetzt schon mal öfter Praktikanten hier und das Erste, was war immer so, wofür sind die da? So nach dem Motto, ihr schlagt die Leute aber nicht, oder? Die haben immer so ganz vorsichtig gefragt und ich war so, ja, also ist auch schön. Ich weiß nicht, ob die Antwort besser ist, aber das ist gegen die Schlangen. Damit vermeiden wir quasi die Schlangen. Genau.
Ah, herrlich. Und hatte ich da irgendwas vor Ort, richtig schockiert oder nachdenklich gemacht? Ich denke jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar an die Arbeitsweise, wenn es jetzt um so viel Handarbeit geht oder vielleicht auch um Ungleichheiten.
Ja, ich habe oft so das Gefühl, also ich bin ja doch dann doch sehr deutsch manchmal. Mülltrennung gibt's ja hier auch nicht, ne? Also man hat ein Loch im Garten. Und irgendwann wird das Loch halt dann mal angezündet und dann ist es wieder frei. Das Denken funktioniert ganz anders. Also nicht nur, dass wir hier African Time haben, so man ist immer mindestens eine halbe Stunde zu spät. Ich bin grundsätzlich immer zu früh, sogar wenn ich eine Stunde später komme, als eigentlich eingeladen war. Aber es ist alles, ja, man denkt einfach nicht so effizient, würde ich sagen.
Wie
was dann vielleicht denken würden. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für
ja,
mich.
Kann ich nachvollziehen. Was macht dich denn vor Ort glücklichsten?
Das ist eine schöne Frage.
Muss man erstmal das Wort Glück definieren?
Ja, genau. Ich glaube, was mir jetzt als erstes in den Sinn gekommen ist, also zum einen natürlich die Gemeinschaft hier. Ich habe hier ganz tolle Menschen kennengelernt. Und zum anderen einfach nach Hause kommen und du fährst so durch den Sonnenuntergang und dann sitzt du auf deiner Terrasse und du hast den Sonnenuntergang vor der Haustür und es ist grün draußen, aber du hast Berge im Hintergrund. Und das ist einfach für mich jeden Abend nochmal so ein Runterkommen und das, ich kann auch 3 Tage auf dem Berg sitzen und einfach nur in die Landschaft gucken.
Oh, schön. Ich will mich da jetzt auch hinschnipsen. Und wenn du nach vorne schaust, was wünschst du dir, was die Zeit in Simbabwe hätte sein sollen, werden sollen?
Genau, ich habe nicht so richtig einen Zukunftsplan, keinen konkreten, und ich hatte auch nie so eine Vorstellung. Also, als ich das erste Mal hier war, da kam auch mal die Frage, ja, ist es denn so, wie du es erwartet hast? Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, was ich erwartet habe, weil ach, das war halt wirklich super spontan irgendwie alles. Und ich habe mich vorher noch nie mit Afrika auseinandergesetzt. Das habe ich auf jeden Fall nicht erwartet, ziemlich sicher. Also es ist, wir haben ja ein sehr grünes Land und ein sehr, also Namibia zum Beispiel ist ja mehr so wüstenartig. Das haben wir ja so gar nicht. Also wir haben wirklich Berge und Seen und grüne Landschaft. Und genau, so einen richtigen Plan habe ich nicht. Ich habe jetzt alles auf mich zukommen lassen. Ich bin jetzt kurz vor meinem 2. Jahresvisumsantrag. Und ja, dann schaue ich einfach mal, wo die Reise hingeht.
Sehr schön. Ja, an der Stelle kann ich sagen, dass ich auch nie einen 5-Jahresplan hatte. Aber ich kann über mich selber sagen, dass ich sehr viel Energie aus Zielen ziele. Also wenn ich irgendwie ein Ziel habe, dann gibt mir das, motiviert mich das voll. Und ich hatte eigentlich immer ein Ziel und das konnte man dann irgendwie runterbrechen zu einem Plan. Aber wer weiß, wenn man dann in 5 Jahren ist, und deswegen möchte ich für die Version von mir in 5 Jahren auch keinen Plan machen. Aber ich weiß, was mich morgen antreibt und deswegen wusste ich immer so ungefähr, wo es mit mir hingeht. Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Aber du machst so den Eindruck, auch wie du da jetzt strahlst, dass du da jetzt aktuell total richtig bist. Und deswegen freue ich mich, dass du hier zu Gast warst. Und zu guter Letzt möchte ich von dir wissen, wenn jetzt hier jemand zuhört und mit den Gedanken spielt, sich vielleicht auch mal auf irgendein Land einzulassen, was würdest du dieser Person gerne mit auf den Weg geben? Und was hättest du gerne vorher schon gewusst?
Also ich muss sagen, ich habe mir auf jeden Fall so viele Gedanken gemacht, als ich das erste Mal schon hingeflogen bin. Das darf man gar nicht. Weil, wie gesagt, man weiß sowieso nie so richtig, was einen erwartet. Und einfach machen, einfach ausprobieren, alles mitnehmen, was geht. Und das gibt auf jeden Fall immer einen Heimflug. Und deswegen sollte man sich einfach mal darauf einlassen.
Klingt immer voll platt, ne? Einfach machen. Aber ich finde das Eingeständnis, dass wenn man nach Hause fliegt und sich denkt, war nicht meins, dann hat man es wenigstens ausprobiert und weiß das für sich. Und ich glaube, das ist dann am Ende immer ein Gewinn.
Genau.
Ja, also unterstreiche ich deine Aussage total. Du, dann möchte ich mich bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und für diejenigen, die bis hierhin zugehört haben, ihr könnt Carla sehr gerne auf Instagram begleiten bei ihrer Reise. Da teilt sie auch den einen oder anderen Simbabwe-Moment. Und ihr findet ihre ihren Social-Media-Account auf jeden Fall in meinen Shownotes. Und dann möchte ich mich bei euch bedanken. Ich bedanke mich bei dir.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.